ARD Sounds.
Man nimmt die Diskussion ja nun auch wahr, dass Antibiotikum jetzt nicht so grundsätzlich toll ist irgendwie. Ne? Also das muss man als Möglichkeit behalten, aus meiner Sicht. Aber man kann nicht pauschal sagen, ich lasse das jetzt weg. Das wäre dann auch im Tierwohlgedanken und Tierschutzgedanken auch nicht toll. Also man ist ja auch verpflichtet, was zu tun dann. Aber natürlich wäre das hehre Ziel wirklich keine Behandlung.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.
Auch Tiere werden mal krank, auch die von Christoph, den ihr gerade schon gehört habt. Und wenn Tiere krank sind, dann müssen sie behandelt werden, ist ja klar. In der Landwirtschaft sind die Medikamente nicht selten Antibiotika. Und dieser Einsatz kann zum Problem werden, denn es steht der Verdacht im Raum, dass der massenhafte Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft dazu führen kann, dass es immer mehr resistente Keime gibt. Und damit herzlich willkommen bei 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast für Menschen, die vom Land kommen, die neugierig sind aufs Land und für Verbraucher, die wissen wollen, was Landwirte eigentlich so machen. Ich bin Andreas Kuhlage, Radiomoderator und Verbraucher und komme aus der Stadt.
Und ich bin Maja Mogwitz, Landwirtin, habe Landwirtschaft studiert und komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb.
Ackerbaubetrieb. Maja, macht dir das Thema Antibiotika und resistente Keime trotzdem Sorgen?
Also du hast es ja eben gerade selber schon einmal betont, im Ackerbaubetrieb setzen wir jetzt keine Antibiotika ein. Dennoch denke ich, ist es bei dem Thema immer gut, wachsam zu sein. Du kennst mich, ich bin jetzt nicht so die sorgenvolle Person, dass ich mir immer Sorgen mache. Aber definitiv wachsam sein ist gut. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, dass ich mir definitiv bewusst bin, dass wir in der Landwirtschaft da eine Verantwortung tragen. Gerade die, die Tiere halten und mit Tierärztinnen und Ärzten zusammenarbeiten. Und ich glaube, wenn man über das Thema spricht, spricht man auch immer gleichzeitig darüber, wie hält man die Tiere? Wie hält man die Tiere so, dass sie gesund bleiben? Und wie können wir Antibiotika reduzieren?
Ganz genau. Dass das nämlich tatsächlich geht, Antibiotika reduzieren, das erfahren wir nachher von unserem Studiogast. Aber erstmal, bevor wir zu tief einsteigen, gibt es hier unsere beliebte Rubrik bei 63 Hektar.
Majas Landwort. Und zwar möchte ich von dir wissen, Kuhlage, was ist denn Notreife?
Notreife. Also ich nehme mal an, es handelt sich nicht um einen Notreifen. Also einen Reifen, der für den Notfall am Trecker ist, falls da mal was kaputt geht, dass man dann ein Notreifen. Darum geht's nicht. Es geht um Notreife.
Ich habe mir das N jetzt an der Stelle nicht absichtlich gespart. Okay. Ich sag schon sonst auch Reifen, wenn ich Reifen meine.
Notreife ist ein Begriff, der kommt aus dem Hopfenanbau. Und man spricht ja davon, dass ein Bier reifen muss, ein alkoholisches Getränk muss reifen. Mhm. Und ganz oft war es früher so im Mittelalter, wenn die Leute zu viel Durst hatten und endlich dieses Bier trinken wollten, haben sie oft nicht abgewartet, bis das vollends reif war in den Fässern und auch der Wein nicht vernünftig ausgebaut war. Und dann spricht man, dann hat ein der Bierbrauer oder der Weinanbauer die sogenannte Notreife in einem feierlichen zeremoniellen Akt erklärt und hat dann gesagt, okay, ausnahmsweise dürft ihr die Fässer mal eher aufmachen und dürft eher an das Bier und an den Wein ran und dann dürfen sie ihn trinken, obwohl er eigentlich noch gar nicht fertig war. Das war die Notreife, das macht man heutzutage nicht mehr, weil es gibt jederzeit genug Wein und Bier.
Wie immer, wir sind alle satt, ne, und haben immer genügend zu trinken. Herrlich, immer wenn du wirklich gar keine Ahnung hast, kommst du mit dem Mittelalter um die Ecke. Das entschuldigt immer einiges. Ne? Ach, zu schön. Notreife ist in der Landwirtschaft, wenn die Pflanze quasi zu früh abreift aus Gründen von Stress. Beispielsweise zu wenig Wasser, zu viel Hitze, zu wenig Nährstoffe. Dann kommt es zu einer Notreife, um es jetzt mal ein bisschen bildlicher zu machen. Beim Getreide wäre das, wenn die Kornfüllung losgeht, dass es dann diese Füllung stoppt und wir wirklich eine schlechtere Ernte dadurch hätten, weil die Pflanze in den Überlebensmodus geht.
Notreife. Das heißt, sie sagt irgendwie, ich habe jetzt nicht genug Wasser, jetzt Feierabend, ich bin jetzt fertig. Und dann ist aber nur so ein kleines Korn dran oder so.
Genau, so ein Kümmerkorn quasi.
Kümmerkorn wäre auch ein schönes Landwort. Kümmerkorn. Notreife. Ja, ich sag's, wie es ist. Es war wieder mal nur ganz, ganz knapp daneben.
Ja, aber wir wissen ja, liebe Hektis, dass ihr das liebt. Und falls ihr noch andere Landwörter für uns habt, dann schreibt uns gerne an 63hektar@ndr.de.
So, damit vom Landwort zum nächsten Wort. Antibiotika.
Ja, und ich möchte erstmal an dieser Stelle von dir wissen, wie gehst du eigentlich selber bei dir mit Medizin um?
Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich bin so ein Ich bin so ein Auer-Tablette-Prinzip-Typ. Also wenn ich Auer habe, Tablette und dann ist alles wieder gut. Also wenn ich Kopfschmerzen habe, dann sprudel ich mir dann eine Aspirin auf.
Ja.
Da bin ich schon, ich bin ganz ehrlich, ein bisschen sorglos vielleicht, was Medikamente angeht.
Ah ja, ich glaube, da muss ich auch ehrlich sein. Da gehe ich fast mit dir. Also was so Kopfschmerzen und ich weiß, dass es wirklich schnell helfen würde, werfe ich mir auch eine Aspirin rein. Aber wenn etwas wirklich täglich ist, da werde ich dann immer nachdenklich und denke mir, ob das so gut ist, dass ich mir hier jeden Tag so Medizin reinwerfe. Also wenn ich so merke, das hat so eine Wiederholung, dann bin ich da eher schlecht drin.
Ja. Ja, und wir Menschen haben ja den Vorteil gegenüber den Tieren, wir könnten ja theoretisch sagen, nee, ich möchte das nicht. Also bei Tieren geht das ja nicht. Die kriegen das ins Futter oder ins Trinkwasser gemischt und dann
nach
ist
ärztlicher
das so.
Beratung von Tierärzten.
Hast du recht.
Und Monitorings wird ja auch alles dokumentiert.
Ich werde hier sofort wieder in die Schranken
gehen. Bevor wir bei so einem kritischen Thema, Kulang, müssen wir vorsichtig sein.
Aber vielleicht reden wir erstmal darum, um was es heute eigentlich geht. Antibiotika. Es ist wahrscheinlich eines der wirksamsten Medikamente überhaupt. Es war eine absolute medizinische Sensation, als sie das entdeckt haben. Millionen von Menschenleben hat dieses Medikament gerettet und natürlich auch Tiere. So, aber hier beginnt jetzt das Problem. Wenn Antibiotika zu häufig eingesetzt werden, können Bakterien resistent werden. Und wenn das passiert, sind Antibiotika auf einmal nutzlos. Warum machen wir das Thema überhaupt mal? Ja?
Uns hat nämlich ein lieber Hekti geschrieben, Hekti Bernd. Und bei ihm in der Familie ist eine Diskussion losgegangen. Und deswegen hat er uns geschrieben. Ich lese mal ganz kurz vor. Ich selbst arbeite im Gesundheitswesen und daher kam es letztens zu einer Diskussion in der Familie. Dabei ging es nämlich um Antibiotika und resistente Keime in der Landwirtschaft. Ein weiterer Cousin von mir hat nämlich behauptet, dass in der Landwirtschaft kaum Antibiotika eingesetzt werden und die ganzen resistenten Keime aus den Krankenhäusern kommen. Ich habe halt dagegen gehalten und versucht, Zahlen zu bringen, also dass häufig resistente Keime auf rohem Fleisch, vor allem Geflügel, nachgewiesen werden.
Gute Frage und ein echtes Problem. Tatsächlich höre ich das auch nicht zum ersten Mal. Und ja, das können wir jetzt schon sagen. Tatsächlich werden resistente Keime häufig auf rohem Hühnerfleisch, Putenfleisch gefunden, aber auch auf anderen Tieren und auch in Gülle. Aber viele resistente Keime kommen nicht aus der Landwirtschaft, sondern finden sich auch zum Beispiel in Kläranlagen und kommen aus der Humanmedizin. Also wir Menschen sind auch dafür verantwortlich.
Genau, und wir sind ja hier in einem landwirtschaftlichen Podcast und deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf die landwirtschaftlichen Fakten, die wir dazu haben. Deswegen haben wir einen Tierhalter eingeladen und auch mit jemandem gesprochen vom BfR. Aber um mal so ein paar Zahlen mitzugeben von der abgegebenen Antibiotikamenge im Tiermedizinbereich können wir, wenn wir einmal auf 2011 schauen, sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt 1706 Tonnen Antibiotika vergeben haben. Und das jetzt, wenn wir auf das Jahr 2024 schauen, das sind so die neuesten Zahlen, die wir da finden konnten, konnten wir verringern auf 562 Tonnen.
Das heißt fast um zwei Drittel gesunken.
Ja, um 67% konnten wir das verringern. Das ist ja schon mal ein schöner Fortschritt. Dennoch muss man dazu ehrlicherweise sagen, dass hauptsächlich Antibiotika in Masthähnchen, Mastputen und im Saugferkelbereich verabreicht werden, wenn man jetzt auf die Häufigkeit schaut, also an wie vielen Tagen, wenn man auf das Gewicht schaut, also wie viel Menge, wird es am meisten im Schweinebereich vergeben. Aber wir wollen ja nicht nur darüber sprechen, warum wir es verabreichen, sondern auch, was am Ende als Rückstände überbleiben. Weil das muss man nämlich auseinanderhalten können. Ne? Rückstände von Antibiotika, darum geht es heute nicht, weil die können nach mehreren Tagen nicht mehr nachgewiesen werden.
Genau, es geht darum, was Antibiotika machen. Antibiotika können Keime, Bakterien resistent machen. Diese Bakterien, diese Keime, die müssen für uns Menschen direkt gar nicht mal schädlich sein. Die sind gar nicht krankmachend oft. Das Problem ist, wenn sie in den menschlichen Körper gelangen, also vor allem in den Darm, dann sind sie in der Lage, die dort vorhandenen Bakterien quasi auch resistent zu machen. Und wenn es dann irgendwann mal zu Infektionen kommt und man die mit Antibiotika behandeln will, dann geht es eben nicht mehr. Und das macht das Ganze so gefährlich. Um das mal ganz kurz einzusortieren. Du hast es vorhin gesagt, wir haben heute jede Menge Experten zu diesem wirklich komplexen Thema. Als erstes sprechen wir mit Bernd Alois Tenhagen vom Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR. Er ist Leiter der Fachgruppe Epidemiologie, Zoonosen und Antibiotikaresistenz, also ein absoluter Experte. Herr Tenhagen, es gibt also häufig resistente Keime auf rohem Geflügelfleisch. Haben Sie das auch so feststellen können?
Ja, das ist richtig. Die werden tatsächlich häufig nachgewiesen. Auf Geflügelfleisch werden in der Regel, wenn wir es im Einzelhandel erwerben, Bakterien gefunden. Das ist auch normal. Darunter befindet sich auch der Keim, den wir für die Resistenztestung nehmen. Das ist Escherichia coli. Und von diesen Escherichia coli sind nur etwa 20% empfindlich gegen alle untersuchten Antibiotika, die wir in einem Standardpanel von Antibiotika haben. Etwa 20% sind auch resistent gegen mindestens 4 dieser Antibiotika, also multiresistent.
Also nur bei 20% wirken alle Antibiotika, das heißt bei 80% wirken einige Antibiotika nicht und 20% sind davon sogar multiresistent. Das finde ich ziemlich krass. Wie besorgniserregend finden Sie das?
Das ist dann besorgniserregend, wenn wir in der Küche nicht die erforderliche Sorgfalt walten lassen. Man sollte also versuchen zu vermeiden, dass die Bakterien von dem Fleisch auf andere Lebensmittel übertragen werden, auf Tomaten oder den Salat, den man gleichzeitig zubereitet, dass diese Keime nicht übertragen werden, weil das Fleisch selbst wird ja gebraten, durchgebraten oder durcherhitzt. Und in dem Moment, wo es durcherhitzt sind, sterben die Keime ab. Also dann spielt das keine Rolle mehr, ob die resistent waren oder nicht. Wenn wir aber die Keime tatsächlich auf andere Lebensmittel übertragen, können sie auch von Menschen dann aufgenommen werden.
So, und je nachdem, was für Keime das dann genau sind, kann ich davon krank werden und Durchfall bekommen. Und dann habe ich vielleicht das Problem, dass die Bakterien resistent sind und ein Antibiotikum, das ich irgendwann mal nehmen soll, nicht mehr wirkt. Ist das richtig, ja?
Das ist der Weg, genau. Also dass diese resistenten Bakterien können einerseits selbst sich natürlich bei uns im Darm ansiedeln, das kann vorkommen, oder sie können ihre Resistenzen auch an andere Bakterien weitergeben. Und wenn es dann sie dann Infektionen mit diesen resistenten Bakterien haben, ist es in der Tat so, dass die Behandlung schwieriger ist. Also in der Regel wird dann die Erstbehandlung nicht funktionieren, sondern man wird das Antibiotikum wechseln müssen und einen Resistenztest machen müssen, um herauszufinden, welches Antibiotikum tatsächlich angewendet werden kann. Was man aber einschränkend sagen muss, ist, wenn wir Untersuchungen machen, woher kommen denn die Resistenzen bei den Bakterien beim Menschen, dann ist es bei E. coli so, dass wir wissen, dass ein Großteil dieser Resistenzen tatsächlich daher kommen, dass in der Humanmedizin, also beim Menschen, Antibiotika eingesetzt werden und nicht so sehr aus der Tierhaltung. Das heißt aber nicht, dass nicht resistente Keime auch vom Fleisch auf den Menschen übertragen werden können. Und da gibt es eben Bakterien, die beim Menschen normalerweise gar nicht vorkommen. Also, und die werden in der Regel über das Lebensmittel übertragen. Und das führt dann beim Menschen zu Durchfallerkrankungen. Und die Resistenz dieser Bakterien stammt dann ganz überwiegend aus der Tierhaltung. Man muss das auf jeden Fall im Blick haben, wenn man über die Frage diskutiert, wie bedeutsam der Antibiotika-Einsatz bei den Tieren ist.
Okay, wir können ja nochmal auf die Zahlen gucken. Maya hat das vorhin ja schon angedeutet. Also Mastschweine werden an 7,6 Tagen im Jahr behandelt mit Antibiotika. Puten an 59 Tagen, Hähnchen an 62 Tagen im Jahr. Das zumindest im Jahr 2024. Da kann man doch mit Blick auf die hohen Zahlen beim Geflügel sagen, der Einsatz ist doch problematisch, oder?
Der Einsatz von Antibiotika ist grundsätzlich als problematisch anzusehen. Und das Ziel muss immer sein, diesen Wert noch weiter zu senken. Wenn wir uns die Werte über die Jahre anschauen, dann haben wir bei den Schweinen eine deutliche Reduktion erreicht, während wir beim Masthähnchen zwar zunächst auch eine Reduktion erreichten, die Werte danach aber wieder angestiegen sind und jetzt eigentlich ungefähr auf dem Niveau sind, wo sie 2014 schon waren. Bei den Puten ist es so, dass wir auch eine Reduktion erreicht haben, dass die Werte dann aber auch wieder angestiegen sind, aber immer noch deutlich niedriger sind als 2014.
Jetzt wird ja auch oft über dieses sogenannte Reserveantibiotika oder über die Reserveantibiotika gesprochen. Was ist das und warum ist das besonders problematisch, wenn das bei Tieren eingesetzt wird?
Reserveantibiotika sind Antibiotika, die für die Behandlung von Menschen in einem Erkrankungsfall eine besondere Bedeutung haben. Entweder weil es keine Alternativen für diese Behandlung gibt oder weil sie besonders effizient für die Behandlung sind. Und diese Antibiotika sollten natürlich in der Tierhaltung nur sehr zurückhaltend eingesetzt werden, um nicht Bakterien zu selektieren, die gegen diese Antibiotika resistent sind. Erfreulicherweise ist der Einsatz dieser Antibiotikaklassen als Anteil von der Gesamtmenge, die eingesetzt wurde, in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Das heißt, wir setzen deutlich weniger Reserveantibiotika in der Tierhaltung ein, als das noch 2014, 2015 der Fall ist.
Also fassen wir mal zusammen, es werden vor allem bei der Geflügelhaltung immer noch vergleichsweise häufig Antibiotika eingesetzt und es lassen sich auch gerade auf Geflügelfleisch oft resistente Keime nachweisen. Aber es wird vor allem dann problematisch, wenn ich mit diesem Fleisch zu Hause nicht richtig umgehe. Das kann man so zusammenfassen, oder?
Es ist grundsätzlich so, dass wenn Sie alles richtig machen in der Küche, die Küchenhygiene optimal ist und Sie das Fleisch gut durchbraten, entstehen durch die antibiotikaresistenten Keime auf dem Fleisch für Sie keine Probleme. Wir wissen aber aus den zahlreichen Fällen von lebensmittelbedingten Erkrankungen beim Menschen, dass das nicht in jeder Küche so stattfindet. Das heißt, wir haben durchaus eine Übertragung von diesen Bakterien auf den Menschen. Und von daher ist es wichtig, dass wir in der Tierhaltung dafür sorgen, dass die Bakterien möglichst wenig resistent sind. Und das können wir am besten dadurch erreichen, dass wir möglichst selten Antibiotika einsetzen, nämlich nur dann, wenn es unbedingt erforderlich ist. Und dass wir ansonsten in der Vorbeuge alles unternehmen, dass die Tiere gar nicht erst krank werden und wir deshalb auch keine Antibiotika einsetzen müssen.
Mhm. Was sagen Sie denn Landwirten, die sagen, es geht ja nicht anders, die Tiere sind krank, ich muss sie ja mit Antibiotika behandeln, ich kann sie ja nicht leiden lassen?
Der Clou ist eben, dass man über die Vorbeuge sicherstellen muss, dass die nach Möglichkeit überhaupt nicht krank werden. Und wir haben durchaus auch ein Viertel der Betriebe, gerade bei Puten, da habe ich hier die Grafik gerade vor mir, die sind komplett ohne Antibiotika in einem Halbjahr ausgekommen. Also das kommt durchaus vor. Das ist im Grunde genommen die Ziellinie, wo wir hin müssen. Dass das nicht jeder sofort erreichen kann, ist völlig klar, aber die Tendenz muss in diese Richtung gehen.
Sagt Bernd Alois Tenhagen vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Und hinten raus sagt er was Spannendes. Es geht also theoretisch, dass man weniger Antibiotika einsetzt. Theoretisch.
Theoretisch. Lass uns doch jetzt mal mit einem Tierhalter sprechen, bitte. Ja. Lass uns mal unseren Landwirt vorstellen, Kollege.
Ja, wir haben Christoph Klomburg zu Gast. Er ist Landwirt und hält Puten. Und wie viele sind das ungefähr?
Wir haben knapp 20.000 Plätze. Davon ist ungefähr die gute Hälfte die Henne von der Pute und der Rest dann der Hahn. Von
mhm. 20.000, wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist so ein Stall dann bei dir?
Das ist bei uns in dem Fall jetzt 4 Ställe. Da sind 2 davon die Aufzuchtställe. Wir kriegen die ja dann nach dem Schlüpfen, sind das unsere quasi vom ersten Tag an dann. Und diese Aufzuchtställe werden nachher nach dem Umstallen nach circa 4 Wochen, wo die Hähne dann rausgetrieben werden in die anderen beiden Ställe. Und dann habe ich 2 Ställe für die Henne und 2 Ställe für die Hähne.
Wie lange sind die so bei dir?
Die Henne ist ein bisschen schneller, die sind 16 Wochen bleiben die bei uns und der Hahn ungefähr 20, 21 Wochen.
Also irgendwas so bei 2 bis 3 Monate oder sowas, ne?
Ja, 150 Tage knapp.
Okay, jetzt haben wir also so einen Überblick, wie es bei dir aussieht. Jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Antibiotika, setzt du die ein bei dir?
Ungern, aber ich bin, wenn die Tiere erkranken, auch verpflichtet zu reagieren und einen Tierarzt Bescheid zu sagen. Und auch da, ich habe Durchgänge, wo ich nichts einsetze und mich freue und es gibt Durchgänge, da muss ich mal behandeln, obwohl ich auch alles richtig gemacht habe, meiner Meinung nach.
Mhm. Aber dann hol uns mal rein in so ein Prozedere. Also wie läuft sowas ab? Du musst den Tierarzt herbestellen, du musst das irgendwie dokumentieren. Was musst du noch alles machen?
Wir sind ja verpflichtet, wenn wir eine Antibiotikagabe geben, dass das gemeldet wird in eine Antibiotika-Datenbank, wo dann auch diese Behandlungstage, die wir eben gehört haben, aufgezählt werden. Und das hatte ich erst selber persönlich als Tierhalter natürlich voll als Bürokratie wahrgenommen und gesagt, oh nein, wieder irgendwas zu melden, irgendwas wieder zu irgendwelche Pläne machen und sowas. Hat aber dazu wirklich geführt, dass ich besser geworden bin dadurch, weil ich mich selber einordnen konnte. Ich gesehen habe, Moment mal, ich bin schlechter als der Durchschnitt. Warum? Und dann kommt man ja ins Grübeln so langsam und überlegt, warum sind andere da besser und nicht nur ein paar, sondern der Durchschnitt ist schon besser und ich bin irgendwie das Laternchen hinten. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass man eben, was wir auch gehört haben, diese vorbeugenden Maßnahmen, ich sag mal, das geht mit Futter los, dass man die Struktur alleine schon ist, manchmal schon entscheidend. Da gibt es Impfprogramme schon mal, um das Immunsystem, ich sag mal, zu trainieren von den Tieren, dass die vitaler sind. Und ja, das geht dann mit Lüftung weiter, mit Einstreumanagement, wie oft schreibt man nach. Und wir sind jetzt so alle 2 Tage, müssen wir eine neue saubere Schicht drüber machen, dass es einfach sauber und strohig da im Stall bleibt. So kommt eins zum anderen und man wird immer detailversessener, sage ich mal. Und trotzdem hat man in einem Durchgang keine Behandlung Und im nächsten Durchgang macht man wirklich alles genau so und sagt, das hat ja super funktioniert. Und trotzdem muss ich irgendwann den Hörer in der Hand greifen und sage, irgendwas passt hier nicht.
Mhm. Wenn du sagst, du warst über dem Durchschnitt früher, also wir haben ja vorhin gehört von Maya, es sind ungefähr so 59 Tage werden oder sind sie im Jahr 2024, sind Puten behandelt worden mit Antibiotika. Wie viel war das bei dir?
Das ist ja dann die Jahreszahl. Wir kriegen immer verschiedene Zahlen genannt, aber ich sag mal, ich war immer 10 Tage drüber über den Durchschnitt. Und damit die rote Laterne und dann wird man auch gezwungen, überleg dir mal, warum du das bist und du musst Pläne schreiben und dich erklären. Ne? Also dass man eben halt, also nicht nur sagt, ja, ist eine Zahl, ist halt so heftig ab, sondern man wird gezwungen, einen Maßnahmenminimierungsplan zu schreiben.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen was von den Maßnahmen erzählt. Ich glaube, man kann auch noch was an der Genetik bei den Tieren vielleicht nochmal anpassen und sich einfach robustere Rassen kaufen, richtig?
Klar, das geht auch. Das ist immer so, wo will man hin? Ne? Stichwort Bruderhahn, sehr leichte Tiere, fressen viel, wiegen nachher nichts. Gibt für mich keinen betriebswirtschaftlichen Sinn, sage ich mal irgendwann. Ne? Und natürlich muss das in Abwägung. Natürlich, die Pute selber ändert sich auch. Das merke ich als Tierhalter auch mit. Also unser Betrieb hat ja schon jahrzehntelang die Pute. Ich merke auch, dass das jetzt ein anderes Tier ist, als vor 30 Jahren. Auch die Zucht geht da weiter. Das ist auch ein riesengroßer Ansatz. Ne? Und das muss nicht zwangsläufig heißen, dass ich Leistungseinbußen habe. Also je besser ich das Tier halte, umso besser zeigt das das auch in der Leistung im Endeffekt. Ne? Mhm. Durch Gesundheitsstatus. Ne? Also vitale Tiere ist eigentlich das tollste und höchste Ziel, was du haben willst. Ne?
Ja, und an dieser Stelle muss man ja auch sagen, Antibiotika sind ja auch Kosten für dich. Es kostet ja was.
Ja, also für mich, ich brauche den Taschenrechner nicht rausholen. Also wenn ich eine Behandlung mache, das kostet mich eigentlich nur Geld. Also es ist immer ein Nachteil für mich und ein Ärgernis obendrein, weil ich einfach sage, ja, was hätte ich besser machen können? Ne? Ja. Das ärgert einen halt. Ne?
Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich will mir ja vorstellen, wie das abläuft. Also du kommst in deinen Stall und woran merkst du denn überhaupt, okay, hier stimmt was nicht, hier sind Tiere krank?
Ja, ist relativ. Also ich sag mal, wir haben erstmal haben wir auch gelernt über die Jahre Zahlen, Daten, Fakten. Also erstmal, bevor ich reingehe, habe ich schon meine Checkliste fertig. Wie viel Wasser haben sie gesoffen? Wie viel Futter haben sie gefressen? Und dann die Temperaturkontrolle genauso, wie warm, wie kalt ist der Stall geworden über Nacht und sowas. Da habe ich schon erste auch CO2-Messgeräte habe ich da im Stall, dass ich da sagen kann, okay, das ist vielleicht von der Lüftung her nicht optimal gewesen. Also das sind erstmal diese harten Zahlen. Mhm. Dann gehe ich als zweiten Schritt natürlich erstmal in den Stall. Und am Tierverhalten, also wir sind ja mehrmals am Tag im Stall, merken wir natürlich auch, irgendwas ist anders. Das kann man gar nicht manchmal beschreiben. Das ist einfach nur so, irgendwie ist es anders. Das merkst du als Tierhalter. Du bist ja jeden Tag dabei, ne? Und gerade bei uns auch. Also vom ersten bis zum letzten Tag sind das meine Tiere und ich bin dafür zuständig. Also man ist da schon so, dass man sagt, irgendwas ist heute anders. Und dann gibt es natürlich durch die Erfahrung, ist man relativ schnell dabei zu sagen, okay, da muss noch ein Tierarzt dazukommen. Oder ich sag mal, wenn man zum Beispiel, da versprechen wir in Zukunft noch mehr KI-gestützte Systeme, sage ich mal, die sagen, ja, Achtung, ihr hattet jetzt immer 30 Grad die letzten Tage, auch die Nacht nicht wirklich kalt geworden, aber jetzt irgendwann, haben wir ja alle erlebt, ist das mal auf 15 Grad abgefallen, sodass in dem Stall das natürlich auch sehr ausgekühlt ist. Mhm. Da wäre in dem Fall natürlich ein toller Hinweis, Achtung, denk dran, vielleicht musst du eine Wärmequelle machen, dass die Tiere nicht auskühlen über Nacht, weil das ist dann wieder so ein Stressfaktor, wo man sagt, ah, das war vielleicht das eine Mal, dass sie durchgesackt sind und das vielleicht zu den anderen Sachen geführt hat. Ne? Aber meistens ist es nicht immer das eine. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo man ziemlich deutlich sagen könnte, ach, daran lag es wahrscheinlich. Ne? So, und ja, wenn das dann so entschieden ist, dann rufe ich den Tierarzt an, der kommt dann auch relativ zeitnah und dann ist eben halt sein Erfahrungsschatz erstmal, sein Bild von den Tieren. Und ja, wenn man da schon abgängige Tiere hat, werden die dann auch eben halt analysiert und beprobt.
Was heißt abgängig?
Nicht mehr am Leben.
Ach so,
so okay. Nein, also gehört grundsätzlich dazu, kann man auch sagen. Also jedes Tier, was wir einstellen, wird es nicht bis zur Schlachtung schaffen. Das ist aber auch normal. Ne? Aber wir sind da im niedrigen, einstelligen Bereich. Ich sag mal, kann man sich vorstellen, wenn so eine Henne in der Natur so ein Eigelege hat, vielleicht 5 Eier und da geht eins weg, sind wir schon recht hoch. Und in der Natur ist das sehr wahrscheinlich, dass da mindestens einer von das nicht schafft. Ne? Also von daher sind wir da recht gut aufgestellt in der schnellen Beurteilung, was hat die Herde, was hat der Bestand, was ist da am Brodeln. Ne?
Da komme ich auf deine Frage zurück, Maja. Vorhin hast du mich ja gefragt, wie das mit meinem Einsatz ist von Medikamenten und so.
Ja.
Man verlässt sich ja auf den Arzt. Ne? Das ist ja so, wenn ich beim Arzt sitze und der sagt, tja, da geht nichts anderes als Antibiotika. Wer bin ich denn, dass ich dann sage, oh, naja, muss das unbedingt sein und so? Da würde ich mich auch drauf verlassen. Das ist doch bei euch Landwirten genauso, oder?
Obwohl, ich glaube, dass das auch in den letzten Jahren bei einem selber noch so ein bisschen, oder? Ich glaube, man hat schon noch immer so ein bisschen im Hinterkopf, ach, wann habe ich das letzte Mal genommen? Muss es jetzt unbedingt sein? Ich glaube, auch wir werden nachdenklicher, aber natürlich auch ich, wir beide hier, wie wir hier sitzen, vertrauen auf den ärztlichen Rat.
Das machst du ja auch, ne, Christoph?
Wenn das Modell Kasse wäre, ja, vielleicht. Aber in dem Fall muss ich alles bezahlen. Also ich bin auf jeden Fall teurer als 10 Euro Zuzahlung.
Das ist der Unterschied. Ja, musst das bezahlen. Ja, okay.
Genau, und da würden Proben genommen, ins Labor geschickt, sagte der Herr vom BfR ja auch, Resistenztests gemacht. Also es kann auch ein Virus sein. Dann weiß ich zum Beispiel, dann brauche ich gar nicht, dann gebe ich Hustenbonschen, sage ich mal, oder was anderes. Ne? Und wenn es dann ein Bakterium sein sollte, habe ich dann auch gleichzeitig einen Resistenztest. Das ist auch so eine Art der Erfahrung, dass man sagt, ich kann nicht einfach ein Breitbandantibiotikum. Ich sage mal, aus eigener Erfahrung kennt man das vom eigenen Arzt mal manchmal so, ne? Dann wird das erste Breitband verschrieben, das hilft dann nicht, dann wird nach der Hälfte abgebrochen, das nächste genommen. Und meine Frau hat es auch schon mal gehabt, erst beim dritten Mal wird so ein Test gemacht.
Jetzt gibt es ja die Datenbank seit 2014, wo man das alles dokumentiert. Was kannst du seitdem bei dir für Veränderungen wahrnehmen?
Wir haben uns verbessert dadurch. Mhm. Ich habe es erst ja als Bürokratiemonster empfunden, weil wir auch zwei Datenbanken natürlich betreiben.
Ne? Das reicht ja nicht ein.
Nein. Also und dann zu sagen, einmal QS und einmal staatlich, das eine hat mehr so Meldefunktionen und einmal das eine so intern. So, aber im Endeffekt sind es dieselben Zahlen. Ne? Mhm. Vielleicht ein anderer Zeitraum betrachtet, aber das ist dasselbe. Aber es hat mir geholfen und es hat auch dazu geführt, dass ich den Tierarzt mal gewechselt habe. Dass ich gesagt habe, okay, vielleicht muss ich mal da eine andere Beratung. Man ist natürlich auch kritischer geworden dadurch. Also ich sehe es jetzt im Nachhinein positiv, die Geschichte.
Ja.
Das hat geholfen in der Sache. Ne?
Also das höre ich ja wirklich ganz selten, dass mir ein Landwirt mal sagt, Mensch, so ein Bürokratiemonster war ja doch hilfreich.
Wie gesagt, im Nachhinein. Ne?
Ja.
Und auch da führt es dazu, auch diese Eingangsfrage, ja, ist jetzt Human- oder Tierbereich schuld? Also ich würde sagen, jeder nimmt sich seinen eigenen Besen und kehrt einfach mal vor eigenen Haustier und dann sind wir da wahrscheinlich schon eine ganze Ecke weiter. Ne? Als immer zu sagen, ja, aber die sind noch viel schlimmer oder ich bin doch viel besser. Und
deswegen meinte ich ja, ne? Wir sind hier im Landwirtschaftspodcast und deswegen lass uns mal auf uns schauen, bevor wir jetzt irgendwie mit dem Finger auf wen anders zeigen.
Genau, absolut.
Wie findest du, geht man denn allgemein mit dieser Diskussion um? Wie viel Verantwortung, findest du, tragen die Landwirte oder zeigen die Landwirte, dass sie Verantwortung tragen?
Also Verantwortung, denke ich, bewusst ist das jedem. Zumal da ist ja dann immer so der kleine Wettbewerb durchaus gelöst. Also wenn man dann schon merkt, wie ich dann auch, ich bin irgendwie die rote Lampe, die Laterne, irgendwie schmeckt mir das nicht. Und man nimmt die Diskussion ja nun auch wahr, dass Antibiotikum jetzt nicht so grundsätzlich toll ist irgendwie. Ne? Also das muss man als Möglichkeit behalten, aus meiner Sicht. Das wäre dann auch, ich sag mal, im Tierwohlgedanken und Tierschutzgedanken auch nicht toll. Also man ist ja auch verpflichtet, was zu tun dann. Aber natürlich wäre das hehre Ziel wirklich keine Behandlung. Das,
ja.
Ne, da arbeitet man drauf hin. Ne?
Du hältst ja auch noch Schweine. Lass uns doch auch nochmal auf den Bereich schauen.
Ja.
Wie setzt du da Antibiotika ein? Zu welchem Zeitpunkt? Und wie konntest du es da verbessern? Durch welche Faktoren?
Da ist es ähnlich. Je jünger und kleiner ein Tier ist, umso anfälliger ist es natürlich, weil es einfach noch nicht so vital und, ich sag mal, sein Kampfgewicht noch nicht hat. Da ist es natürlich anders. Natürlich gibt es ja auch ganze Stallbehandlung in der Schweinehaltung. Es gibt aber auch Einzeltierbehandlung.
Ich will noch mal kurz zu deinen Puten zurückkommen. Wie kriegen die das Antibiotikum eigentlich? Also gehst du da morgens und verteilst Tabletten oder?
Mit Gläsern, ja.
Nee, ich ja mal ganz blöd.
Sprudelwasser auch noch.
Ja, genau. Nein, also es gibt natürlich mehrere Versionen. Aber in unserem Fall würden wir das über das Tränkensystem geben.
Über das Trinkwasser?
Genau,
ja.
Weil das wäre es relativ schnell und in gleichmäßiger Qualität und Menge. Und da ist man auch sicher, also ich sag mal, erkrankte Tiere stellen das Fressen auch ein irgendwann. und sind eigentlich nur an der Tränke zu finden. Hm. Also von daher macht das schon Sinn, das da zu machen.
Ich glaube, es ist auch interessant für die Hektis zu hören, was denn passieren würde, wenn du jetzt keine Antibiotika verabreichen würdest. Also was sind dann so typische Krankheitssymptome, Bilder, wie sieht dann das Tier aus? Schauen wir mal auf die Pute.
Ja, also ich sag mal typische Krankheitsbilder, also es schwächt natürlich in erster Linie erstmal das Tier und damit auch das Immunsystem und ja, würde dann auf unbehandelte Weise wahrscheinlich noch mehr Eintrittspforten öffnen, sodass sich da vielleicht Nummer 2 und 3 auch noch ansiedeln können oder breit machen. Ja, sodass man dann eigentlich keinen tollen Bestand mehr hat in dem Sinne. Und man weiß dann auch nicht, wie sowas dann später zu verkaufen ist überhaupt.
Ja. Also man kann vom Krankheitsbild, also das, was ich so gelesen habe, es ist dann meistens so Atemerkrankung, je nachdem, welches Bakterium es ist. Und dann natürlich auch irgendwie schneller Tod oder halt ein leidendes Tier.
Genau, je nachdem, was es ist. Es gibt ja nicht das eine Bakterium. Also das eine geht in die Lunge, das andere auf den Darm, das andere in die Gelenke. Das hat ja verschiedene Möglichkeiten, wo sich da was ansetzt. Und das ist eben halt, ja, wäre im Endeffekt nur Tierleid unbehandelt. Ne?
Ja. So.
Jetzt hast du uns erzählt, dass du früher so die rote Laterne warst und dann hast du gesagt, du willst was verändern. Und das ging mir ein bisschen zu schnell. Erklär mir nochmal ganz genau, was hast du gemacht in deinem Stall mit deinen Tieren, dass du jetzt teilweise auf Antibiotikum oder auf Antibiotika verzichten kannst?
Also wir sind erstmal ganz lapidar angefangen. Das war so ein Lehrgang Hygiene in der Tränke. Also Tränken, Leitung sauber halten, Tränken waschen, alles Mögliche, um da erstmal eine Hygiene reinzubringen. So, das war so der erste Ansatz. Da war einer, der kam ganz aus Belgien ganz her und hat mich da beraten und hat dann auch, der hatte auch immer den Abendsatz, der hatte immer so ein kleines Schnapsglas mitgehabt und hat gesagt, so, das nehmen wir jetzt hier mal aus der Tränke. Und du trinkst das. Und ich sage, oh, weiß ich nicht. Ich sage, ja, wenn das so schon losgeht, so hat er den Ansatz gemacht.
Und das war jetzt auch noch nicht mal, wenn ich das richtig raushöre, teuer, sondern es war erstmal nur Wissen, was du da bekommen hast. Also du musstest jetzt keine neue Wasseranlage, Trinkanlage kaufen.
Nein, also von dem vom Stallkonzept her und von der Tränken- und Fütterungstechnik hat sich eigentlich nicht viel was verändert. Mhm. Also in Nuancen vielleicht, aber auf jeden Fall der Ansatz von ihm, natürlich wollte er auch Reinigungsmittel verkaufen und eine Säure dazu, ohne Frage, aber auf jeden Fall der Ansatz war natürlich schön. Und als er dann gemerkt hatte, weil er wusste natürlich, dass die meisten sagen, oh, weiß ich nicht, ne? Und will ich gerade nicht. Und der hat dann auch so eine schöne Rohrkamera gehabt, wo er dann mal reingefahren ist in die Deckenleitung. Und ja, auf jeden Fall, das war so der erste Aha-Effekt, wo man sagte, ja, da muss ich was tun.
Cooler, jetzt sehe ich schon, wenn du das nächste Mal in einen Stall kommst, dann bringst du dein Shotglas mit. Und wenn der Landwirt das nicht trinkst, dann weißt du aber sofort, wie es da dem Tier geht.
Also sauberes Wasser, das war die eine Maßnahme. So, und dann?
Ja, und das andere ist natürlich auch mit dem Futterhersteller zum Beispiel, dass man zum Beispiel mehr Struktur in das Futter reinbringt.
Was heißt denn das?
Struktur heißt also nicht so fein vermahlen. Also einfach erklärt, wenn man Müsli isst, hat der Magen mehr zu tun, als wenn man nur Schokolade isst. So, und dadurch wird der Magen auch gefördert und ich sag mal, das ganze Futter kann besser, wird langsamer verdaut auch dadurch und dadurch wird der Darm auch gefördert, weil man muss auch sagen, so ein Tier in der Natur ist zu 90% damit beschäftigt, Futter zu suchen und zu finden. Hm. Bei uns ist es ja relativ schnell, ich sag mal, am McDrive-Schalter versorgt mit allem und fragt sich dann den Rest des Tages, was mache ich denn wohl so? Ne?
Ja.
Und wenn das dann noch so, ich sag mal, so ein bisschen Unwohlsein ist durch falsche Ernährung, vereinfacht runtergebrochen, ja, das war so der zweite Ansatzpunkt und hat bei uns jetzt dazu geführt, dass wir Weizen zum Beispiel zufüttern, ganze Körner, dass der Magen mal richtig was zu tun hat.
Ja.
Ne? Die ohne Notreife, Kuhlage.
Ja, im besten Fall die, ja.
Ja, also über die Ernährung kann man viel steuern. Damit hast du die Zahlen so weit runterbringen können.
Ich glaube, das geht noch weiter.
Ne? Dann
noch
das mit geht
Biosicherheit,
weiter.
Also wie gehst du selbst in den Stall wahrscheinlich? Also.
Genau, also es geht auch darum, dass man nicht alles rein und raus schleppt. Ich meine, das sind Offenställe, also das sind Ställe, da ist ein Dach drauf, dass die Sonne, dass sie vor der Sonne geschützt sind, aber die Seiten sind offen. Da ist nur so ein Draht, also von daher, man kann die Natur jetzt da nicht aussperren, sagen, nur weil ich jetzt hier alles im Forum tot desinfiziert habe, passiert jetzt nichts mehr. Also das, so funktioniert das ja nicht. Ne? Und da ist mittlerweile so der Ansatz, wenn man das alles zu steril macht, ist jetzt meine Interpretation davon, ist das Immunsystem nicht trainiert. Und würde dann bei jeder noch so kleinsten Schwankung völlig aus dem Fugen geraten. Also ist mein Ansatz eigentlich eher, das Immunsystem zu fördern. Auch mit Impfungen, was wir machen, dass wir sagen, so ein bisschen dem Immunsystem erzählen, was könnte kommen, was kann kommen, oder dann hast du es schon mal gesehen, so ungefähr. Ne? Oh. Und, also Futter, Wasser und vorbeugende Impfung ist so das Schlagwort. Und dann natürlich immer, habe ich auch gelernt, einstreuen. Also die Pute ist ja ein Laufvogel, die wühlt ja nicht wie ein Huhn durch, die schart ja nicht. Kann man sich eher wie ein Strauß vorstellen. Die läuft auch nur durch die Gegend und sagt, also muss ich dann immer eine neue Schicht Stroh rüberstreuen alle 2 Tage. Und das ist eigentlich also die billigste Behandlung, die ich haben kann. Oder vorbeugende Maßnahme.
Ja.
Stroh reinstreuen, ne? So sauber halten, das Tier und die Füße und alles, ne? Okay. Und damit auch die Luftqualität im Endeffekt beeinflusst, weil wenn es nach frischem Stroh riecht, ist das was anderes, als wenn das irgendwie nach was anderem irgendwann riecht.
Jetzt, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Also du benutzt weniger Antibiotika und sparst auch noch Geld. Also macht sich das in deinem Geldbeutel bemerkbar?
Nein, ich habe natürlich mehr Aufwand auf der anderen Seite, ne? Aber ich gebe es lieber für die Sachen aus als für das andere, ne? Weil man merkt selber auch immer, macht so ein, ohne dass ich es jetzt bewerten könnte, aber es macht kein gutes Gefühl, wenn ich da wieder was anmischen muss oder den Tierarzt rufen kann. Mhm. Ne? Im Endeffekt freut man sich eigentlich mit, wenn die Tiere gesund durchgelaufen sind. Ne?
Ja. Lass uns mal eine Prognose wagen. Glaubst du, man könnte komplett auf Antibiotika verzichten in der Zukunft?
Also wo ich viel Hoffnung drin habe, ist die KI, also die mir sagt, oh, pass auf, Wetterumschwünge hin und her, achte mal da drauf. Also man kann vielleicht noch das letzte bisschen da rauskitzeln über solche Assistenzsysteme, sag ich mal. Also den Computer muss ich, denke ich, nach wie vor selber einstellen und programmieren, damit ich weiß, was da ist. Aber ich sag mal, das wäre so unterstützend. Aber es wäre vermessen zu sagen, wir brauchen wahrscheinlich nie wieder was, weil auch die Natur passt sich an Gegebenheiten. Also alles, was auf Dauer gegen die Natur ist, ob das jetzt im Ackerbau gegen Unkraut ist oder ob es jetzt Antibiotika da ist oder egal welcher Bereich. Die Natur lässt sich nicht ausschließen. Die wird sich immer irgendwie anpassen und immer irgendwie, und wir werden immer als Tierhalter gefordert sein. Mhm. Ja. So. Ja. Aber Wunsch und Zielgröße ist natürlich null.
Und wenn man mal auf den Bio-Bereich schaut, da ist es ja so, dass eine einmalige Antibiotikagabe genehmigt ist. Und sobald du es ein zweites Mal machst, verliert dann das Tier den Bio-Status. Mhm. Aber das hat man eben so eingeführt, damit man wirklich noch eine Behandlungsmöglichkeit hat und eben das Tier nicht leiden lässt. Ne?
Ja.
Ja, fand ich auch nochmal ganz spannend, darauf zu schauen.
Wir gehen jetzt mal aus dem Stall in die Küche. Mhm. So. Wenn wir davon reden, dass es resistente Keime auf Putenfleisch gibt, und die gibt es ja, die Keime, wie gehst du damit in der Küche um?
Ja, also für uns ist Standard, dass wir erst den Salat für den Burger machen und danach das Fleisch braten.
Ah,
so leicht geht's.
Nein, also ich sag mal, wenn man das auf dem einen und demselben Brett schneidet und erst das Fleisch, den Salat, kocht man nicht ab. Also von daher ist es logisch, die Reihenfolge. Also allein durch die Reihenfolge kann man das schon einhalten. Das muss nicht jedes Mal immer hochsteril mit Handschuhen sein.
Das ist ja wirklich, also der Mann ist ja wirklich Ernährungsexperte auch. Ne? Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ja klar.
Ja, voll.
Wir sind keine Kochexperten, aber wenn ihr wissen wollt, wie man Geflügelfleisch in der Küche absolut sicher zubereitet, dann schreiben wir euch ein paar Tipps in die Shownotes.
Ich kann es auch hier einmal kurz sagen. Ein eigenes Brett, ein eigenes Messer.
Ach so, Mensch, du weißt es?
Ja.
Ja, geil.
Also meine Großmutter hat ja auch Hauswirtschaftslehre gelehrt. Aber ich musste zugeben, ich habe mich jetzt auch vorher nochmal informiert, wie man es jetzt ganz korrekt machen würde, wenn man jetzt ein ganz vorbildlicher Deutscher ist. Und zwar Fleisch vollständig durchhitzen, hatten wir ja schon gesagt, damit alle Keime einmal weg sind. Die Arbeitsflächen natürlich danach reinigen, die Hände danach gründlich waschen, eigenes Brett für das Fleisch, ein eigenes Messer für das rohe Fleisch und ansonsten, wie Christoph auch eben schon gesagt hat, einfach auf die Reihenfolge achten, wann man was verwendet.
Ja, worauf ihr achten müsst, das packen wir euch alles in die Shownotes und dann kommen wir hoffentlich alle ohne irgendeine Keimbelastung durch diesen Sommer und durch die Grillsaison.
So sieht's aus. Kuhlage, was nimmst du mit in dieser Folge? Du hast viele Fragen gestellt. Ja. Was ist dein Fazit?
Also, ich nehme mit, dass wann immer man das Gefühl hat, in dieser Welt wird alles irgendwie schlechter. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich dieses Gefühl habe. Dann bin ich froh, dass ich mit so einer Folge konfrontiert bin wie heute, wo ich lerne, dass der Antibiotika-Einsatz zurückgefahren wurde. Also von 1700 Tonnen auf knapp 600. So. Wo ich so denke, das ist doch schon mal gut. Wir sind immer noch nicht am Ende, aber das ist doch schon mal eine Zahl, auf die man stolz sein kann. Hey, wir haben in den letzten Jahren viel erreicht. Und das Zweite ist, dass ich ein bisschen froh bin, dass die Bürokratie, die viel geschimpfte Bürokratie,
heute
auch
mal gelobt
wurde, ein bisschen damit verantwortlich ist.
Ja.
Und ich finde es toll, dass Landwirte wie Christoph nach Alternativen suchen und sagen, ja, hey, ich will, dass es den Tieren gut geht. Ich will, dass die Verbraucher gesunde Produkte bekommen, dass nicht so viel Medikamente eingesetzt werden. Und ich will dabei Geld sparen. Und dass das funktioniert, das finde ich toll.
Ja, und ich finde total toll, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Denn ich finde auch ehrlicherweise total mutig von dir, dass du sagst, ich war da ehrlicherweise schlechter als der Durchschnitt und so ein bisschen das letzte Licht. Und dass du das als Motivation genommen hast und darüber auch sprechen konntest, was du alles verändern konntest und wie viel Stellschrauben man und Hebel man da hat. Also sehr, sehr schön. Vielen Dank.
Vielen Dank, Christoph. Und wenn ihr das toll fandet, dass Menschen in einem Podcast ein bisschen was von sich erzählen, von ihrer Arbeit und auch mal hinter die Kulissen einen Blick gewähren, dann möchte ich euch an dieser Stelle auch nochmal einen anderen Podcast empfehlen. Und zwar heißt der Talk mit Tees. Da geht es nämlich genau um diese Geschichten. Geschichten von Menschen, die was zu erzählen haben. Menschen, die bereit sind, sich zu öffnen und ein bisschen hinter ihre persönlichen Kulissen blicken lassen. So. Und in diesen Folgen geht es zum Beispiel um Silke Solfrank. Die kennt ihr vielleicht nicht, aber die arbeitet unter anderem als Stunt-Double. Eine ganz tolle Frau, ganz tolle Folge. Und für jeden, der mal Stuntman werden wollte, so wie ich, ist das, glaube ich, irgendwie ein unbedingtes Must, immer zu hören. Oder es geht um die Moderatorin Ruth Moschner, die ja der Meinung ist, dass es in der Gesellschaft viele Dinge gibt, die abgeschafft werden sollten. Zum Beispiel die Ehe, sagt sie. Warum sie das findet, das hört ihr in diesem Podcast. Wirklich spannend, hört mal rein. Talk mit Tees gibt es in ARD Sounds. So.
So, und ihr lieben Hektis, wie es sich für unseren Podcast zum Ende hin gehört, freuen wir uns wieder, Hekti-Nachrichten vorzulesen.
Hekti-Post.
Und zwar hat uns geschrieben Marion aus Cuxhaven. Sie und ihr Mann haben sich den Traum vom Landleben erfüllt und halten Gänse, Laufenten und Hühner verschiedenster Rassen. Diese können frei auf dem Grundstück rumlaufen und abends kommen sie in die Ställe, die normalerweise auch abgeschlossen werden. So aber an einem Abend im Januar 2022 haben Marion und ihr Mann sie nicht abgeschlossen. Und dazu schreiben sie, also warum sie das gemacht haben, wissen sie auch nicht, aber am nächsten Morgen dann der Schock. Es fehlten alle 17 Hennen. Ein Albtraum. Die 5 Hähne saßen noch auf ihren Schlafstangen. Der wirtschaftliche Schaden ist überschaubar, aber der emotionale wiegt schwer. Der Kopf arbeitet. Wer uns ausspioniert hat und wie oft schon jemand während unserer ganztägigen Abwesenheit auf unserem Grundstück war. Hat schon mal jemand versucht, unsere Tiere zu stehlen, ist aber an der ansonsten verschlossenen Stalltür gescheitert. Seitdem sind wir extrem vorsichtig geworden. Ausnahmslos alle Tore und Türe werden abends oder bei Abwesenheit abgeschlossen. Autos, Garage immer abgeschlossen. Etliche Überwachungskameras mit Flutlicht installiert. Die Angst, so etwas wieder erleben zu müssen, ist präsent. Die beziehen sich also auf unsere Farm-Crime-Folge. Da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was wird eigentlich auf den Höfen geklaut, entwendet, abgesehen von Werkzeugen und großen Landmaschinen, mittlerweile auch viele Tiere. Schlimm zu hören, dass es auch bei so kleinen Betrieben oder Hobbyleuten auch schon passiert.
Ja, nicht nur Rinderherden werden geklaut oder große Tiere, sondern auch die kleinen. Das ist wirklich schlimm.
Ja, genau. Und man hört ja auch raus, es ist gar nicht mal so der wirtschaftliche Wert, ne? Also das Tier, was man irgendwie am Ende verkaufen wollte oder die Eier, die man da einsammeln wollte, sondern eher dieses Unwohlsein, wer sieht mich hier die ganze Zeit und wer möchte mir was Böses.
Ja.
Das meinte ich ja auch, dass ich das so als Grundgefühl einfach nicht schön finde auf dem Dorf dann.
Ja. Raphael aus der Eifel hat übrigens noch geschrieben, dass ihm sogar mal das Obst von den Bäumen geklaut wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Also was ist in diesem Land los?
Naja, wollen wir mal nicht alles wieder zu schwarz malen. Es gibt mittlerweile auch schon Bäume, da sind so gelbe Fäden drum und da weiß man, darf man absichtlich was pflücken, weil der Besitzer es selbst nicht schafft. Ihr lieben Hektis, natürlich könnt ihr uns auch wieder zu dieser Folge schreiben. Wenn ihr beispielsweise Fragen noch an Christoph habt, die jetzt Kuhlager und ich nicht gestellt haben, dann schreibt uns gerne an 63hektar@ndr.de.
Ja, oder wenn ihr einfach sagen wollt, finde ich toll, was er macht, dass er durch persönlichen Einsatz schon die Gabe von Antibiotika zurückfahren konnte. Ja, wir freuen uns immer über eure Meinung über 63hektar@ndr.de. So, das war's für heute, ne?
Das war's für heute, aber ich freue mich wieder in 2 Wochen mit dir zu sprechen, Kuhlage.
Bis dahin.
Tschüss.
63 Hektar.
der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.